Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Seit gut zwei Jahren habe ich alle drei Wochen eine Episode von Die Natur und Stadt veröffentlicht. Im Ganzen sind das 35 Folgen geworden. Das ist ein guter Moment, um die Staffel nochmal abzuschliessen. Aber keine Angst, es geht wie gewohnt ab Dezember alle drei Wochen mit einer neuen Episode weiter. Ein bisschen anders vielleicht, denn ich tue den Fächer von den Themen leicht auf. Ich möchte neben der Stadtnatur gerne auch über die Wälder und die Holzwirtschaft berichten, die natürlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich werde ab und zu jemanden im Ausland interviewen, um nachzufragen, wie andere Städte mit der Stadtnatur umgehen und ob sie vielleicht auf neue Ideen gekommen sind. Mein Anliegen aber bleibt das gleiche wie bei der allerersten Folge. Vor allem Lebewesen eine Stimme durch die Menschen zu geben, die sich um sie kümmern. Ihre Bedürfnisse gehen sonst leicht im allgemeinen Tohu Wabohu unter. Zum Abschluss von dieser ersten Staffel aber habe ich im Herbst meine bisherigen Experten und Expertinnen zum Apéro eingeladen. Rund ein Dutzend ist gekommen und ich habe sie natürlich gerade gepackt und ihnen in kleineren Gruppen ein paar Fragen gestellt. In meinen Shownotes sind alle Episoden gelistet, in denen meine Gesprächspartner mitgemacht haben. Am Anfang von dieser Episode gehen wir auch zurück zum Anfang vom Podcast und hören zuerst der Hans Staub, der Imker von der Bienen-Episode. Er hat mit dem Toni Fankhauser, einem Spezialist für Saatkrähen, geredet über die Schwankungen vom Sommerwetter und was die alles auslösen.
Ja, sie haben vielleicht ein bisschen Stress mit dem einmal so Wetter und anders wieder so. Zum Beispiel letztes Jahr war es ganz ein schlechtes Wetter. Da hätte ich also den grössten Teil der Bienen im Sommer zum Teil nicht überleben können. Da musste man sie füttern. Jetzt heuer ganz eine andere Situation. Das ganze Jahr durch eigentlich genügend Tracht. Und es hat relativ viel Honig gegeben. Letztes Jahr gar nichts. Und das ist vielleicht auch der Stress der Bienen. Also die Bienen brauchen irgendwie jemanden, der zu ihnen schaut, ohne irgendeinen Imker. Wenn er nicht schauen würde, können sie vermutlich nicht immer überleben.
Was machst du in so einer Situation, wo es zum Beispiel zu wenig Bienenfutter hat? Also wir müssen jetzt einfach den Haufen regnen. Was machst
du? Dann musst du es eben auffuttern. Du musst schauen, ob sie genügend Futter haben, damit sie ihre, wie soll ich sagen, Brut können pflegen, oder? Wo wieder neue Bienen nachkommen. Oder? Weil das Volk braucht eine gewisse Population. Und wenn die irgendwie zusammenschrumpft, wenn keine Tracht reinkommt und sie kein Futter haben, dann können sie noch nicht mehr legen. Und dann können sie nachkommen.
Und wenn es jetzt so lange so heiß ist, hat das irgendeinen Einfluss auf die Bienenvölker?
Also zu heiß dürfen sie auch nicht haben. Dort, wo das Volk ist, darf es nicht zu heiß sein, weil sonst zum Beispiel die Waben schmelzen, oder? Weil das Wachs schmelzt. Also es muss irgendwie in der Schattenlage sein. Aber draussen natürlich warmes Wetter haben sie gerne. Und dann brauchen sie einfach möglichst gut irgendwie einen Platz, wo sie können tränken können. Also sie brauchen Wasser. Und das muss in der Nähe sein, das müssen sie haben. Aber sonst ist es natürlich wohl. Sie sind sehr, sehr gerne ein warmes Klima. Das hat man jetzt gesehen heute, also in der warmen Zeit. Oder? Ist eigentlich der Eintrag gut gewesen.
Es gibt zwar eine künstliche, aber eine kleine Parallele gibt es schon zwischen den Krähen und den Bienen. Es sind beides extrem soziale Völker. Oder? Die Bienen sind wahnsinnig strukturiert. Oder? Es ist ganz klar, wer was macht und wie alles geordnet ist. Aber von dir habe ich gelernt, dass Saatkrähen eben auch einen sehr sozialen Anteil haben. Und haben sie von da genügend Lebensraum in der Stadt, damit sie sagen wir, sich ausbreiten können und wohlfühlen können?
Ich denke schon. Also, die Stadt brauchen sie eigentlich als Brutplatz. Das heisst, Bäume in der Stadt brauchen sie als Brutplatz. Bäume brauchen sie als Koloniebrutplatz, was ja in den guten Bäumen, in den alten, höheren Bäumen wie im Urgestalt, hat es 5 oder 10 oder 15 oder 20 Nester drinnen. Und Nahrung suchen sie aber weit, weit weg von der Stadt. Es gibt nur ganz, ganz wenige Beobachtungen, dass sie hier in der Stadt drinnen auf den Boden gehen und Nahrung holen. Wenn ich jetzt vorhin die gesagt habe, die Murenstalden, die meisten von denen holen die Nahrung hier im Belt Moos. Das ist etwa 6-8 Kilometer von hier weg. Und so die weitesten gehen 10, 12 Kilometer ins Gürbental hoch oder ins Aaretal rauf, holen dort Nahrung zusammen, suchen sie dort mühsam zusammen. Dort, wo sie gerade hat, ich sage jetzt nicht, wie der Bauer etwas gesagt hat. Ich sage jetzt lieber, wo irgendwo halt, wie sagen wir, Baumoos oder Grundwasserspiegel hoch ist, relativ, weil die Aare gerade hinten dran ist. Der Grundwasserspiegel ist relativ hoch. Das sind die Wirbellosen im Boden nicht so tief unten, wie vielleicht irgendwo das Bolligen nennen, am Hang, eine Sonnensitte oder so. Und dann kommen sie besser dran. Also das Soziale, was das Soziale angeht, die leben einfach das, die leben das, wie es der liebe Gott für ihre Art vorgesehen hat. Ob sie jetzt in der Stadt leben oder auf dem Land leben oder in Russland oder in der Schweiz oder in Südfrankreich, das spielt keine Rolle. Oder es spielt keine Rolle. Ja, Russen und Schweizer und Südfranzosen sind nicht die gleichen Menschen. Und das ist bei den Sakraien nicht anders. Aber die leben ihre Kultur und ihre Eigenschaft und Eigenheiten. Ja, ich glaube, wenn ich so zuschaue, hier in der Stadt oder im Baumoos, ich habe das Gefühl, es geht noch gut. Ja.
Was hast du das Gefühl? Es war jetzt heiß gewesen, es war sehr trocken gewesen. Manchmal hat man das Gefühl, das Wasser geht nicht einmal mehr richtig im Boden rein, weil der Boden sehr trocken wird. Hat das vielleicht auch eine Auswirkung auf die Wirbellosen, wie du dir vorher genannt hast, also die Tiere, die Bodentiere, die sie gerne fressen?
Ja, also das wäre jetzt schon ein Gegensatz zu den Bienen, oder? Wenn du sagst, der Bienen, wenn sie das Wasser hatten, heute Wasserstellen, dass es noch gut ist gegangen. Das wäre, bei den Sakraien sagt die Literatur, dass die schwierigste Zeit nicht etwa der Winter ist oder der Frühling, wo es noch nichts wächst, sondern die schwierigste Zeit ist der Sommer für sie. Wenn es einen richtigen Sommer gibt, so wie heute, wo es lang schön ist und trocken ist, da wird es schwierig, weil sich eigentlich naheliegend sich zurückzieht im Boden, einfach in die feuchte Stelle runtergeht. Das kann recht tief sein, so ein Sommertür. Und dort wird es eng. Und vor allem, zuerst wird es eng für die Jungen, die noch schwach sind und im Aufbau sind. Dort wird es am engsten. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass es dort höher rechte Ausfälle hat gegeben. Aber ich habe das nicht, ich habe keine Zahlen, ich bin nicht gegangen. Strichli machen draussen, so. Aber ich denke, dort hat es Ausfälle gegeben, hier, ja.
Also was ich gesehen habe, ist natürlich ein Extrembeispiel sind Alpen und Ursäbler, oder, wo ihre Jungen unter dem Dach haben, wo es sehr heiß ist und die sind zum Teil rausgekommen, weil sie die Hitze nicht mehr ausgehalten haben und die haben noch nicht fliegen können. Und Sammelstellen von Sandbacher Vogelwarte, die sind voll gewesen, oder? Man hat versucht, das zu retten, was man können retten und sie haben wahrscheinlich immer sehr viel nicht können retten. Also das ist eine fürchterliche Idee eigentlich, oder? Ich bin jetzt hier mit drei verschiedenen Leuten. Einmal mit dem Stefan Müller, der dort mal mit mir einen Podcast hat gemacht zum Thema Inselspital und Garten ums Inselspital herum. Mit der Eva Wüttrich, mit ihr habe ich geredet über Neophyten. Und der Andreas Schild, der ein Pionier ist vom Naturgarten. Du bist also ein bisschen auf der privaten Seite und du ein bisschen auf der öffentlichen Seite. Ich mag mich noch gut erinnern, dass der Stefan zu mir gesagt hat, irgendwann ist ihm das zu viel geworden mit denen privat, weil die haben immer Sachen wollen, die er nicht unbedingt machen wollte. Und darum ist er gern Spitalgärtner geworden. Kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen, was die Vor- und Nachteile sind von dieser Wahl, die du jetzt gemacht hast?
Also der Vorteil ist schon, dass man nicht direkt den Kunden hat, den man betreuen, sondern wie die Allgemeinheit. Und dort hat man jetzt in meiner Position noch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Das ist schon das, was mich eigentlich auch ein bisschen motiviert hat, weil ich eben früher häufig in den Gärten bin gestanden und eben nicht immer ganz dahinter stehen konnte. Vielleicht der Nachteil, muss ich überlegen, eigentlich, nein, ich sehe fast nur Vorteile für mich, dadurch, dass ich einfach ja, die Freiheiten habe und gut im Spital eigentlich die Arbeit machen, für die Leute zu helfen, für die kranken Leute Freude zu machen und nicht irgendwelche Privatgärten gewisse Luxusprojekte umzusetzen. Das ist eigentlich für mich eine sehr sinnstiftende Arbeit.
Und für dich, Andreas, ist es ja so, du hast ja gut erzählt in deinem Gespräch mit mir, dass du das Beratungsgespräch wahnsinnig etwas Wichtiges findest. Oder in dem Moment kannst du den Leuten auch die Vorteile eines Naturgarten näher bringen. Ist das etwas, was du als eine Last erlebst, oder ist das etwas, was du gerne machst?
Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und es ist ein ganz spannendes Gebiet. Genau herhören, was sie wollen. Und dann zusammen etwas aufbauen.
Also du suchst eigentlich, kannst du sagen, nach einer zuerst menschengerechten Lösung, damit sie die Natur richtig einsetzen.
Genau.
Hast du irgendeine Geheimwaffe, wie du das machst?
Das andere ist zuhören. Dort ist so viel drin, auch sie anschauen, die Leute, wenn sie reden. Und schauen, wie sie reagieren auf gewisse Sachen, wenn ich frage.
Also du suchst den Schlüssel einfach bei deinem Kunden. Passiert es dann auch, dass ab und zu Lösungen rauskommen, die dir nicht so passen?
Nein, ich mache einfach das, was Sinn macht.
Du hast auf eine andere Art ein bisschen Beratungsfunktion, habe ich herausgefunden. Du bist dort oben im Palkettzentrum, du hast das Berufsgut ausgerissen und du bist immer wieder im Gespräch mit einem Passanten durchgegangen.
Ja, sehr oft. Ich werde angefragt, was machen die da? Und da tue ich natürlich ich und meine Mitarbeiterinnen Auskunft geben, noch so gern. Wir sind eigentlich ein bisschen gestört in der Arbeit, aber ich würde das sagen. Und es ist einfach für mich ganz toll, mehrheitlich, wie sie reagieren. Die Leute sind einfach da, die danken, die sind froh. Und es gibt auch ganz, ich sage es jetzt, ganz lustige Episoden, wo ich einmal dort oben geäbtet habe, wo mich gebückt und aufgestanden ist ein älteres Pärchen dort und sagt, was macht ihr da? Und ich habe das erklärt. Er hat gesagt, das ist ja toll. Aber ist das nicht ein kleine Syphilis-Arbeit? Oder wie man dem sagt.
Zum bei dir anzuholen, Eva, was denkst du, wenn du jetzt in die Zukunft schaust? Also das ist ja ein wichtiges Thema. Das sieht nicht so aus, wenn das jetzt sehr bald aufhört.
Nein. Also das hat schon ein gewisses Frustpotenzial, ich muss das sagen. Also jetzt bin ich gestern wieder mit meinen Frauen. Und es ist einfach unglaublich, was jetzt nach dem Regen wieder als Jungs was da sprießt. Und es ist einfach eine schöne Gegend. Ich mache es gerne. Und man sieht den Erfolg. Das ist ganz klar. Es kommt nicht mehr so verrückt. Aber wir werden dann nicht Herr werden oder Frau werden. Das ist ganz klar. Aber ich bin motiviert nach wie vor. Und es ist einfach, wie das dort oben blüht. Und all die Insekten rumkumpeln, brummeln, machen und tun. Und ich eine wunderschöne Wespenspinnen gesehen in einem Netz, da ist noch ein bisschen toll dran, da bin ich einfach hin. Das ist einfach schön.
Das hat mich beeindruckt. Bei dir eigentlich, Andreas, die haben vor vielen Jahren die Aktion auf dem Bundeshausplatz gemacht für die Entsiegelung der Stadt. Tut dich das mit Freude erfüllen oder macht es dir nachdenklich, dass es jetzt wieder so aktuell ist?
Das ist gut. Ich finde, jeder Versuch oder ist wichtig im Moment. Wir stehen an, überall, wo wir her schauen. Auch jetzt, dass zum Beispiel der Nationalrat hat diskutiert, ob die Leute müssen in einen Kurs schicken, für Gift zu kaufen. Das habe ich einen super Ansatz gefunden. Nur sollte man schauen, was die Industrie, dass man dort an Ort und Stelle verbietet, dass man das einfach einschränkt, den chemischen Einsatz. Jeder, alles, was in diese Richtung geht, finde ich, ist wertvoll oder sinnstiftend.
Und ich könnte mir jetzt einfach noch vorstellen, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen etwas in dich hineingelegt, dass es eigentlich schön ist zu sehen, dass es zunehmend wirklich im Bewusstsein der Leute ist, dass man etwas machen muss. Erlebst du das auch so?
Wenn ich jetzt schaue, fast 40 Jahre bin ich vom Naturgarten tätig und sie etwa 5% in der Schweiz naturnah gestaltet Gärten, Familie, also Einfamilienhausgärten und Umgebungen. Unser Ziel war eigentlich, 10% zu erreichen. Also das ist noch länger weg.
Hey Stefan, die haben auch, wie alle anderen in der Schweiz, einen sehr trockenen Sommer gehabt. Also es war eine klassische Extremwettersituation, wo jetzt kommt durch den Klimawandel. Was hat das für euch bedeutet? Habt ihr mehr müssen spritzen? Was habt ihr gemacht?
Was wir haben gemacht haben, ist so die neu bepflanzten Bäume im Strassenraum. Die haben wir regelmässig müssen gießen. Wir haben so einen Regenwassertank im Boden vergraben, dass wir das Regenwasser zurückhalten können. Das hat uns jetzt wirklich geholfen den Sommer. Und sonst haben wir aber schon die Weise, dass wir eigentlich die Pflanzen, die wir setzen, möglichst standortgerecht setzen und auch hitzeverträgliche Pflanzen nehmen. Und das, ja, ich habe wirklich gestaunt, dass gerade in der trocknigsten Stelle, wo wir trockene Pflanzungen haben, mit einheimischen Pflanzen, die wir nichts gegossen haben, aber das wirklich wunderbar grün war, eigentlich bis durch den ganzen Sommer durch. Sie haben mir gesagt, ja, standortgerecht pflanzen ist das all und so, dass man auch nicht ständig gießen muss.
Ja. Wenn du an die nächsten Jahre denkst, was ist deine Hauptherausforderung, die du willst angehen im Zusammenhang mit deinem Spitalgarten?
Sicher die Weiterentwicklung von den Lebensräumen, wo wir am Arbeiten sind. Das, dass wir möglichst noch mehr Strukturen in die Grünfläche hineinbringen. Das ist sicher ein Ziel. Und das andere ist meine Vision, dass man einfach in unsere Neubauten bereits die Anforderungen von der Natur oder Bedürfnisse von der Natur könnte mit aufnehmen, wie zum Beispiel Nistkästen fix in der Fassade könnte integrieren. Eigentlich so Sachen, die für mich technisch problemlos machbar sind und ich habe das Gefühl, wir müssen ganzheitlich denken, auch die Gebäude mit einbeziehen, einfach, dass sie das schaffen, irgendwo bei uns intern auf das Tapet zu bringen. Ich habe es schon probiert und bin hartnäckig dran, aber einfach, das ist so die Herausforderung. Immer wieder die Bedeutung von unserem Grünraum, gerade in einem Spital, wo man Gesundheit und Natur, das ist eng verbunden. Das ist so meine Hauptherausforderung, eigentlich auch meine Mission.
Wenn ihr im Moment an die Massnahmen denken, die ihr denkt, die hat den stärksten Hebel. Was würdet ihr, sagen wir jetzt, konkret Bürger und Bürgerinnen empfehlen, weil ihr denkt, das fängt am meisten, wenn ihr etwas machen wollt?
Für mich ist wirklich eben das Thema entwickeln, mehr Grünfläche, das ist klar, aber für mich ist eigentlich das Hauptthema, das Andreas angesprochen hat, wir haben eigentlich 95% der Gärten sind nicht naturnah. Die grosse Frage für Biodiversität im Siedlungsraum ist für mich, wie bringen wir die Leute dazu, die Gärten pflegen, dass sie die ein bisschen naturnah gestalten. Ich denke, dass, und wenn wir es dort schaffen, irgendwie denen zu zeigen, dass wir mit mehr Struktur und einfach weniger Pflanzenschutzmittel, dass wir dort so viel rausholen können, das wäre genial. Und dort ist ein Riesenhebel vorhanden. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Aber ich rede immer von der Zonierung, dass man sagt, im Garten kann es Ecken haben, die man halt putzt und super sein, aber das soll so Ecken haben, die man einfach ein vergisst. Ich bin auch seit 25 Jahren Gartenpflege tätig und im Herbst wird einfach alles durchgeputzt und geschnitten und da wird überhaupt nicht differenziert. Vielleicht könnte man dort anfangen, und das fällt natürlich mit der Beratung bereits an von den Gärtnern, wo sicher auch viel Potenzial ist. Ja.
Ich habe einfach eine Vision, und zwar vor der Hauptausgabe Tagesschau kommt immer Börse. Wer schaut das noch? Wer tut sich orientieren nach an diesen 3-4 Minuten? Und dort wäre für mich Platz für Vision Natur, Vision B. Das einfach wirklich breit streuen. Und es ist nötig. Wir stehen an. Mit Grundwasser, mit Trinkwasser, mit allem. Insekten, die schwinden und so.
Ich möchte dort ansetzen. Also, ich habe jeden Abend, wenn die Tagesschau und nachher Mühe mit dieser verdammten Autowerbung. Und dort wäre viel, viel Platz für die Leute, das, was du sagst, zu sensibilisieren. Und jetzt kommt für mich die Frage, kann man es auf der freiwilligen Basis weiterfahren oder braucht es tatsächlich Verbot, wo ich eigentlich dagegen bin? Aber wir schauen zu und wir wissen seit Jahrzehnten, auf was wir zulaufen und es passiert für mich zu wenig. Und das ist manchmal für mich frustrierend. Und das wünschte ich mir, einfach auch in den Medien viel mehr hinweisen, was eigentlich passiert mit unserem Planet. Nicht nur mit unserem Gärtchen oder auf dem Zentrum Paul-Klee, sondern global.
Und jetzt geht es weiter mit dem Walter Glauser, einem ehemaligen Verantwortlichen für die Friedhöfe in Bern. Mit dem Daniel Hauri von der Firma Skygarden zur vertikalen Begrünung von Fassaden. Auch in dieser Runde dabei ist Christine Künzli von der Stiftung Tier im Recht. Sie hat mit mir eine Folge über das Recht der Tiere in der Stadt und über Katzen gemacht.
Ich habe euch jetzt als allererstes fragen, was denkt ihr, wo sind Bremsklötze? Jetzt ganz in euren individuellen Bereich. Und ich fange mal gerade mit dir an, Walter.
Ich rede jetzt hier für die Stadt Bern, wo ich Angst habe, dass einfach die finanziellen Mittel durch Sparmaßnahmen nicht zur Verfügung gestellt werden, für weitere Projekte zu machen. Und es braucht einfach mehr, weil die Bevölkerung halt zum Teil festgefahren ist in Sachen, wo sie findet, ja, das ist so auch gut und die Aufklärungsarbeit braucht so viel Zeit und halt auch Geld dementsprechend. Und das Defizit ist relativ hoch jetzt im Moment in Stadt Bern und ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, dass dort gespart wird.
Daniel, in einem anderen Bereich, eher mit den Privaten, wo du unterwegs bist und wo du beratest in Bezug auf vertikale Gärten, was blendet dort?
Ja, ich rede jetzt hier im Namen von Skygardens, aber es sind
private als auch Firmen. Das ist unterdessen fast meine Firmen, die in dort drin sind. Das war Sommer, wo der Leidensdruck enorm hoch geworden ist. Und trotzdem, du hast gefragt wegen Bedenken. Wir haben einen Haufen Telefon, wo Leute sagen, eigentlich sollten wir etwas machen, aber es ist sicher enorm teuer. Es ist ein falsches Bild, wie teuer als eine grüne Fassade ist. Natürlich kostet das, aber es kostet nicht das Vermögen. Und wir haben jetzt einige Objekte realisieren können, vor allem auch mit Firmen, die sagen, begrünen ist eigentlich fast günstiger, als der Klimatechniker zu zahlen.
Habt ihr denn schon daran gedacht, dass ihr mal so etwas wie eine Kostenzusammenstellung machen müsst, irgendwie ein Fallbeispiel, wo dir zeigt, so und so viel weniger Heizung vielleicht oder Klimaanlage oder eben, wie du sagst, Klimatechniker?
Das haben wir natürlich gemacht und da staunen, wenn du mit jemandem redest, die Leute staunen. Aber du musst ja die Leute hinkommen. Das ist ja so irgendwo eine Baukommission oder irgendeine Firma oder ein Privater, der einfach so ein bisschen im Hinterkopf hat, das ist teuer. Und sobald du mit Leuten ins Gespräch kommst, dann kannst du anfangen rechnen und sagen, das ist nicht so teuer und dann kannst du den Vergleich machen. Die Kunst ist, glaube ich, das können zu kommunizieren, dass das erschwinglich ist.
Christine, ich nehme mal an, das Gesetz ist eine permanente Baustelle und hat etwas erreicht, fast wieder weitermachen. Aber jetzt, wo würdest du gerne mehr Fortschritt sehen?
Wir haben noch sehr viel Luft nach oben, wenn es darum geht, die Interessen der Tiere wirklich auch im Gesetz abzubilden. Aber ich nehme gerade, wenn es um Wildtiere in der Stadt geht, was ja ein grosses Thema ist, das uns immer wieder beschäftigt und die verschiedenen Konfliktherden, die das mit sich bringt, nehme ich das Stichwort von Walter sehr gerne auf, die Aufklärungsarbeit. Oder? Das ist etwas vom Wichtigsten, Wissen vermitteln über die Tiere, Zusammenleben irgendwie probieren, anders zu regeln, das aufzubrechen und mal neue Wege gehen oder? Und sich nicht immer im Kreis drehen oder das Tier gut finden und schützen und wenn es dann plötzlich quasi wieder fällt, anfängt Schäden anrichten, dann regulieren wir wieder und so geht es hin und her.
Hast du gerade ein konkretes Beispiel von einem Tier, wo du merkst, das ist die Pendelbewegung jetzt gerade am Wirken?
Also der Biber ist so einer, oder? Weil, ich meine, beim Wolf ist der Graben eigentlich schon klar, oder? Ist dort irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, ist das Geschirr schon fast verschlagen. Aber der Biber ist einer, der lange halt davon ausgerottet war und dann jetzt wieder angesiedelt und jetzt plötzlich wieder Sympathie genossen hat. Und jetzt langsam ist er ein bisschen am Kippen, oder? Jetzt fährt er anfangen Schäden anrichten in der Landwirtschaft, Gewässer anfangen stehen und jetzt läuft es und so. Und dann findet man es schon wieder nicht mehr so lustig. Also dort habe ich das Gefühl, kippt es eben wieder. Und das widerspiegelt sich aktuell auch in der politischen Diskussion rund um die Revision des Jagdgesetzes.
Walter, was macht man jetzt in so einer Sparsituation? Wie kommt man überhaupt dazu, sagen wir als Bürger oder Bürgerin, dort Papiere darauf Einfluss zu nehmen? Weil ich denke, so zwei, drei Leute in Bern haben schon verstanden, dass man etwas machen muss für die Biodiversität.
Ja, das ist richtig. Es geht aber immer eben um die grosse Masse. Und so Christine vorher gesagt, es ist halt auch zeigen, also ich weiss jetzt, das geht vom Biber von mir, von der Gemeinde, wo ich wohne, in Schwarzenburg, oder? Das ist ein herzig, wunderbar, und jetzt ist plötzlich das Ufer eingebrochen, und der BKW verliert den Stangen von der Hochleitung, und all so Sachen, und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so herzig und so. Und vom Friedhof kann ich ja nur reden, wir haben Füchse, und wir haben Dachs, und die hinterlassen halt Spuren auf dem Friedhof. Und das gibt Probleme, wenn jetzt ein Dachs halt einfach ein Grab ein bisschen verwüstet, weil im Moment finde ich dort den Maiskolben, was er zwar nicht hat. Und da ist einfach die Aufklärung, nachher halt auch mit den Angehörigen zu reden und das wieder ins rechte Licht zu setzen, dass nicht einfach das Tier immer so, ja, abgemacht wird. Und das braucht wahnsinnig viel Zeit halt da. Das hat mich gebraucht, wo nachher auf dem Friedhof ist und erklärt, warum dass wir das so wollen, warum dass wir auch die Fuchsfamilie wollen. Oder auch einmal müssen absperren, weil wir ein Reh drinnen hatten auf dem Bremgartenfriedhof, vom Bremgarten, wo dann haben wir den Hauptfriedhof abgesperrt, dass man das Reh nicht verscheucht. Das ist der Herr Wildhüter empfohlen. Und er ist am Abend nachher rauslocken. Das ist, man hätte so können schiessen einfach und damit fertig und die Leute wären nicht behindert gewesen. Aber wenn sie behindert sind, muss man sie aufklären, muss informieren, muss herstehen, man muss sagen, was Sache ist. Und das ist das, was aufwendig ist und ich hoffe, dass eben solche Sachen nicht mit Sparmaßnahmen abgewürgt werden.
Dani, du bist ja eigentlich Kommunikationsspezialist und Marketing-Spezialist. Was ist dein Rezept, so ein bisschen durchzubrechen durch die Schallmauern, die sozusagen da zum Teil vor den Köpfen, zum Teil noch vor den Herzen der Leute sind?
Ich denke, es ist bereits ein Stück weit angekommen. Einerseits in der Städte, zum Beispiel Zürich, die Beauftragten hat für Gebäudebegrünung, die das aktiv fördert. Basel hat das. Also in der Politik ist das angekommen, die Notwendigkeit. Und andererseits vielleicht ist es einfacher, ein Gespräch zu führen, wenn die Leute 3 Monate sehr, sehr heiß hatten, daheim oder in dem Büro. Du kommst viel, viel einfacher ins Gespräch. Wenn ich heute einen Architekt anrufe, ihm etwas erzählen will, dann habe ich am nächsten Tag einen Termin. Wenn ich irgendetwas verkaufe, dann sagt er, ich rufe zurück. Ich glaube, so ist es permanent sensibilisieren, Gespräche. Und das ist vielleicht so ein Weitersagen auch. Also das Thema ist ein Stück weit eingepflanzt, aber es ist eine Rolle, glaube ich.
Und die Raffatieren, die haben natürlich verschiedenste Kanäle, oder? Die haben einerseits, sie können mit der Bevölkerung reden, weil die haben den Beratungsdienst und da tauchen dann genau solche Problemfälle auf, wo die dann können reden mit den Leuten. Und die reden natürlich zum politischen System, zu den Parteien, zum Parlament. Gibt es da irgendetwas, was du rausstreichen willst, als, sagen wir mal, als das Best Practice, was die machen?
Wissen vermitteln, die Interessen des Tieres auf den Tisch bringen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist das, was wir machen müssen. Und irgendwie noch immer durch die Fronten probieren aufzuweichen und den Diskurs anzukurbeln zwischen der Bevölkerung und aber auch zwischen den Behörden. Weil auch dort gibt es zum Teil massive Gräben. Es ist eben nicht immer so, dass sich die Stadt für einen auf dem Friedhof einsetzt. Im Gegenteil. Ich glaube, in Basel war es so, wo man wollte, die auf dem Friedhof waren, abschiessen. Und da ist die Bevölkerung relativ massiv auch gegen die Behörden vorgegangen. Und das geht dann auch so weit bis in Drohungssituationen. Also, das bringt es am Schluss ja auch nicht. Das kann es ja dann eben auch nicht sein.
Darf ich darf noch schnell etwas ergänzen, was ich in meiner Erfahrung hatte, als Verwaltungsangestellter, dass Behörden sich untereinander fast am meisten zu beistellen, für weiterzukommen. Die eine Abteilung, das betrifft die mit Fassadenbegrünung, das betrifft die mit dir, das betrifft mich mit Innovation auf dem Friedhof, dass man immer sein Gärtchen schaut, innerhalb von dieser Verwaltung. Und schon nur einmal die Hürde zu nehmen. Die eben sofort abschießen und so, die anderen nicht, aber die sagen sofort. Und dann ist das schon ein Konflikt innerhalb von der Behörde, wo noch gar nicht eine politische Diskussion stattgefunden hat, sondern sie ist immer nur in der Verwaltung. Und das ist eigentlich sehr, sehr, in vielen Sachen, die wir jetzt darüber diskutieren, sehr, sehr hinderlich, wo viele Leute nicht mehr die Energie haben, als Verwaltungsangestellte das weite Ziel, das lieber sagt, wir machen lieber nichts, dann passiert doch nichts.
Was ist eures wichtigste Ziel in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahren? Wo denkt ihr, habt ihr auch einen Hebel?
Ich bin jetzt nicht mehr tätig in der Stadt Bern, ich bin pensioniert und habe mich aber auch selbstständig gemacht. Und für mich ist es das, dass ich die Grabart, die ich da halt neu erfunden habe, tun ja weiter in der ganzen Schweiz versuchen, dass die Gemeinden das übernehmen und dort möglichst eine naturnahe Bepflanzung und wegkommen von diesen, nicht Kunstblumen, aber von diesen hochgezüchteten Blumen, die man sonst eigentlich als Grabschmuck hat, sondern eben einheimische Pflanzen, einheimische Sachen.
Dani, hast du so ein Hauptziel für dich, wo du denkst, dann hast du den besten Hebel und
ich denke, es wäre das Ziel, bis in 3 bis 5 Jahren, als ein vertikaler Garten endlich nicht mehr so etwas Auffälliges ist. Heute sagt man, wow, muss man mal schauen, grüne Fassade. Ich hoffe, in 5 Jahren ist das so weit verbreitet, dass die Leute sagen, das ist Normalität. Und dann komme ich auf dich zu, Walter, wo du sagst, Behörden und Verwaltung. Behörden, die eigentlich sagt, wir fördern das. Und die Verwaltung, die dann, wenn ein Baugesuch kommt, dann wissen sie halbe wie umgehen. Einfach, weil es noch nicht tägliche Praxis ist. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass es viel mehr so Objekte gibt, als so Normalität wird.
Die wollen ein gutes Jagdgesetz. Was sonst noch?
Unter anderem, genau, die Revision des Jagdrechts, die immer wieder beschäftigt und sicher auch immer wieder ein verbessertes Tierschutzrecht allgemein. Aber ich glaube schon, die Hauptaufgabe ist, dass wir immer wieder die tierlichen Interessen ins Spiel bringen oder, und dort probieren, Verbesserungen anzustreben. Aber eben auch bei vielen Bereichen, die Kantone regeln. Oder? Und das Tierschutzgesetz gilt zwar schweizweit, aber es gibt halt auch immer wieder Bereiche, wo die Kantone zuständig sind. Und ich glaube, es braucht eben wie die Stimme oder wir, die immer wieder stüpfen, dann irgendwann der Knopf aufgeht. Und das passiert ja auch. Also ich habe jetzt gerade als Beispiel ganz eine spannende Vernehmlassung auf dem Tisch im Kanton Zürich, wo man jetzt eben darüber diskutiert, dass man neue Bauten, sanierte oder Bauten, die man sanieren will, wenn Glasfassaden verarbeitet werden, Materialien eben wie Glas oder Eckverglasungen gebraucht werden, dass man die mit dem Vogelschutz muss abgleichen muss. Mega spannend, die Vernehmlassung, mega gut, dass das jetzt kommt und dass das jetzt plötzlich eine Rolle spielt beim Bauen. Ob eben Vögel zu Tod kommen oder nicht. Und dort muss sich die Denkweise ändern und dort muss eben das Interesse von den Tieren plötzlich eine Rolle spielen, unabhängig, ob es die Art ausrottet oder nicht.
Sabine, wir haben ursprünglich einmal über das Nachhaltigkeitskonzept von der Inselgruppe geredet in einer der Folgen. Jetzt bist du in einer neuen Position. Du bist jetzt in einer Koordinationsgruppe Klima...
Anpassung.
Das ist das Wort, genau. Was die Stadt Bern alles muss machen, damit sie besser mit der Klimaerwärmung umgehen kann. Und mit dir habe ich über die Commons geredet, also über die Allmende und wie die in der Schweiz verwaltet werden. Und das Interessante ist, dass die Commons ganz spezielle Routinen entwickelt haben. Ich würde es mal sagen, sogar eine politische Routine, wie sie sich am Leben haben können halten, über viele Jahrhunderte eigentlich. Und immer wieder sich auch gewandelt haben. Vielleicht gelingt es uns jetzt in diesen 2-3 Minuten, eine Brücke zu schlagen zwischen Organisationsformen. So eine Allmende ist zwar nicht völlig, oder ein Commons oder ein Bürgergemeinde ist zwar nicht völlig bottom-up, oder? Weil sie ist die Auswahl der Leute, die in diesen Bürgergemeinden sind, ist schon eine Auswahl. Aber man kann doch sagen, es ist etwas, das von unten offen gewachsen ist.
Ja, das kann man so sagen. Vielleicht ein so ganz wichtiger Punkt ist, dass die es nutzen und die es regulieren, dass da grosse Überschneidungen sind, personell. Also es ist etwas Partizipatives, es sind kurze Wege. Auch die es sanktionieren, die die Regeln durchsetzen oder auch Strafen aussprechen, wenn sie nicht befolgt werden, legen, wo man sich selber gegeben hat. Also es ist eigentlich ein sehr integratives System, das uns inspirieren kann für sehr viele Probleme, die man heute durchaus auch wieder im Nahraum anschaut. Den globalen Blick hat man auf jeden Fall, aber man hat jetzt gerade mit diesen ganzen Klimadiskussionen doch sehr viel mehr den Nahraum wieder im Blick. Eigentlich könnte das Modell sein, das man natürlich mit Modifikationen auf heute durchaus können, sich inspirieren kann.
Genau, an deiner Stelle, wo du bist, das ist, schau dir auch den Nachraum an. Du bist halt jetzt bei einer städtischen Behörde angestellt. Das Interessante ist, Bürgergemeinden sind älter als die Einwohnergemeinden. Ich würde sagen, die hätte es gegeben, bevor dann nachher die Schweiz als demokratisches System in der heutigen Form langsam über die Jahrhunderte weg entstanden ist. Aber es gibt vielleicht einen Berührungspunkt mit den Bürgergemeinden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch partizipativ arbeiten, um Lösungen zu entwickeln. Für den Klimawandel.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, die partizipativen Verfahren. Also es gibt natürlich einerseits Bürgergemeinde in Bern, aber es gibt natürlich auch Quartiervereine, Quartierkommissionen, es gibt politische Parteien und das ist ein Zusammenspiel, um da weiterzukommen beim Stadtklima. Und jetzt ist ja gerade kürzlich die Stadtklima-Initiative eingereicht worden und das ist natürlich gerade nicht gerade ein Freipass, aber ein Steilpass für uns, den wir aufnehmen können. Und das Thema weiterverfolgen, Entsiegelung, Begrünung.
Und was gilt denn die Stadtinitiative, die Klimainitiative?
Die Stadtklimainitiative die fordert, dass eben 0,5% der Strassenfläche pro Jahr entsiegelt wird und 1% der Strassenfläche aufgewertet wird mit Möblierung, mit Begrünung. Ich mache jetzt da ein bisschen Werbung für die politischen Parteien. Das ist eigentlich nicht meine Rolle,
das sind verschiedene politische Parteien, die das haben angestoßen.
Ja.
Findest du das realistische Zahlen?
Das ist jetzt politisch ein bisschen heikel, weil wir müssen jetzt natürlich zuerst stadtintern das anschauen. Das ist jetzt erst gerade eingereicht worden in der Stadt Bern. Es geht sicher in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir schauen, genau, sind die Zahlen realistisch und können wir das so umsetzen, wie das gefordert ist.
Also man kann vielleicht sagen, es gibt schon so etwas wie eine politische Kultur in der Schweiz, wo sowohl die Bürgergemeinden leben, oder, auf ihre Art, mit ihren Reglementen, mit ihren Instrumenten, mit ihren Organisationsformen und auf eine andere Art in der Einwohnergemeinde. Aber das Instrumentarium ist gar nicht so unterschiedlich, oder täuscht das?
Vielleicht ein Aspekt jetzt einfach rauszunehmen, es ist häufig, haben die Bürgergemeinden nachher, haben sich die aufgeteilt in lokale Einheiten. Weil eben nachher eine Einheit, die Stadt Bern, wie zu gross ist, hat man jetzt die, die auf der einen Stadtseite Weide genutzt haben, die haben sich zusammengeschlossen und haben sich versammelt. Und die, die unten aus Weide hatten, haben sich dort zusammengesetzt. Und das ist in den meisten Bürgergemeinden jetzt nachher Unterabteilungen, die ein ähnliches räumliches Interesse haben. Das finde ich eigentlich etwas Zentrales, was jetzt sehr passt. Man tut das auch nicht nur auf der Stadtebene angehen, sondern in räumlichen Ungereinheiten, wo man vielleicht einen Angel kennt, wo man genau weiss, von was man redet, es vielleicht auch gerade nutzt selber, wo vielleicht die Widersprüche, wo vielleicht, oder die unterschiedlichen Nutzungsinteressen, die sie auch gemeinsam kann angehen, wo man es eben genau kennt. Mhm. Und vielleicht weniger ideologisch angeht, sondern pragmatisch und im Mitdenken von unterschiedlichen Bedürfnissen. Oder? Man kann fast sagen, es hat etwas Vormodernes, die kleinen Einheiten. Und ich glaube, die tut man heute wieder stärken. Also, so habe ich jetzt die verstanden. Willst du das bestätigen?
Ja, und was mir eben zu der Allmend-Thematik immer in den Sinn kommt oder mich seit dem Studium begleitet, ist, dass eben öffentliche Güter wie eben Luft, Wasser oder auch das Klima im weitesten Sinn, da fehlen eben zum Teil die Spielregeln, die man auf den Allmenden gehabt hat. Und wir müssen wie quasi künstlich die Spielregeln schaffen. Entweder, dass man es von der Stadt vorgibt, im Sinn von einem Klimareglement, von irgendeiner Gesetzgebung oder eben im Sinn von einer Stadtklimainitiative, die von den politischen Parteien kommt. Dass man wie sagen, wie gehen wir mit dem gemeinsamen Gut Klima um und wie schaffen wir es zusammen, um uns anpassen an diese neuen Gegebenheiten.
Wenn ich vielleicht ergänzen, wahrscheinlich ist es ein Gute, wenn man eine Kombination hat von übergeordneten Regelungen oder Rahmenbedingungen und nachher lokalen, also jetzt Quartier oder quartierteilmässigen Lösungen. Dass es nicht eben aus quasi der Masterplan einfach von oben kommt, sondern nur vielleicht gewisse Richtlinien, dass eben das so kann durchgeführt wird, dass die Regeln geben, auch die sind, die es nutzen und auch die, die es quasi in Anführungszeichen durchsetzen. Dann kann man sich viel weniger nachher einfach in eine polarisierte Position begeben, über die Sachen schimpfen, die von oben geregelt wird und jede verschiedene Nutzungsinteressen so ein bisschen gegeneinander, einfach die einen schimpfen über die anderen über die, am Schluss passiert nichts. Man muss eben integrative Lösungen suchen, das passt eben dann besser auf der ganz auf der räumlich engen Ebene. Mhm. Aber der Anstoss gibt's offen, gibt eben jetzt da genau die Klimainitiative, wo dann gleich wieder etwas Gesamtstädtisches ist. Mhm. Und die tut man vielleicht auch auf die UNO, auf die SDGs beziehen, oder ich weiss es auch nicht. Oder? Es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, wo das abläuft und das Zusammenspiel ist auch jetzt entscheidend, von diesen Ebenen. Oder?
Genau. Ich
weiß nicht, ob du das gleich siehst.
Beim Stadtklima, denke ich, ist ganz wichtig, dass die Quartier und Bürger Verantwortung übernehmen für ihren Raum, also für ihren Baum oder ihren Garten oder ihren entsiegelten Parkplatz. Und wenn sie sich dann emotional damit verbunden fühlen und es vielleicht auch ein bisschen soziale Kontrolle gibt, wie auf einer Allmende, dann funktioniert es auch viel besser.
Ja.
Und Stadtgrün tut ja unter anderem Baumpatenschaften vergeben. Und das ist so ein bisschen das gleiche Prinzip. Oder? Wenn man eine Baumpatenschaft macht, fühlt man sich wie mitverantwortlich für den Baum und hat irgendwie einen Bezug dazu.
Ja.
Es gibt trotzdem eine gigantische Fallhöhe. Also wenn man sich überlegt, dass eben die SDGs auf UNO-Ebene sind, dass andere Aichi-Ziele auch auf einer multinationalen Ebene sind und dass man überall eigentlich Vereinbarungen hat, wo die Schweiz theoretisch eingebunden ist und auch ihren Beitrag müsste leisten. Und das heisst, es gibt die ganz grossen Diskussionen und die grossen Zielsetzungen und auf der anderen Ebene das wahnsinnig Kleinräumige, oder, von der schweizerischen Art, wie man sich bewegt. Gibt es nicht ein gigantisches, wie soll man sagen, ein Frustrationspotenzial, wenn man denkt, wir in der Schweiz das ist gut, was wir machen, es geht einfach relativ lang und um Himmels Willen schaffen wir das dann auch rechtzeitig, um halt die Ziele umzusetzen.
Das ist so. Also der Klimawandel wartet nicht, bis wir parat sind mit unseren Klimaanpassungsmassnahmen. Und es geht definitiv zu langsam.
Wahrscheinlich gibt es halt gleich nicht so eine Alternative. Oder das können wir jetzt, heute ist das fast wieder salonfähig, dass man das so etwas sagt wie eine Expertokratie oder eben die Philosophenkönige aus der Regierungsform. Das wird heute schon wieder gesagt. Oder? Also, das sehe ich jetzt wirklich ganz anders. Und es gibt keine Alternative zum Partizipativen. Aber es gibt eben vielleicht bessere und schlechtere oder geschicktere Formen, wie das Zusammenspiel kann organisiert werden von diesen Ebenen. Da kann man sicher noch Verbesserungen machen. Aber einfach die Alternative, ein paar Expertinnen wissen, wie es muss laufen und die befehlen das. Das bin ich einfach, das geht gegen alles, was eigentlich heilig ist, geht da. Also an dem kommt man aus meiner Sicht nicht vorbei, an der Auseinandersetzung.
Das ist so, ja, man muss die Leute überzeugen und mitnehmen. Also anders geht es nicht in der Schweiz, ja. Aber es ist eben einfach ein langwieriger Prozess. Ja.
Das letzte Gespräch habe ich mit Sabine Tschäppeler von der Fachstelle Natur und Ökologie in Bern geführt. Im Sommer hat Stadtgrün den renommierten Binding-Preis für Biodiversität für ihr Aktionsjahr im 2021 gewonnen. Ich habe mit meinem Podcast übrigens auch zum Aktionsjahr «Natur braucht Stadt» beigetragen. Ein paar von meinen Episoden sind mit den digitalen Biodiversitätsspaziergängen von Stadtgrün auf ihrer Webseite verknüpft worden. Sabine Tschäppeler zum Binding-Preis.
Also wir haben natürlich total Freude. Für uns bedeutet es auf der einen Seite Würdigung für das, was wir gemacht haben, also für unser Themenjahr. Aber auch, es ist ja dort sehr viele Sachen explizit genannt worden. Aber zum Beispiel, dass das, was wir mit dem Themenjahr gemacht haben, dass das eingebettet ist in eine übergeordnete Strategie, unser Biodiversitätskonzept, dass es tut eigentlich das ganze Umfeld dort mitnehmen in dieser Würdigung. Das ist sehr schön. Und zeigt damit auch, es ist etwas, die Arbeit, die ihr macht, hat eine Bedeutung, national, auf nationaler Ebene eine Bedeutung. Und das ist natürlich etwas, was auch gut tut, wenn man das gegenüber den Kollegen oder gegenüber der Stadt oder was in diesen Prozessen, wo man drin ist, wenn man das dort auch so ein bisschen zeigen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Möglichkeit, jetzt 100'000 Franken ist nicht ganz nichts. Und mit dem haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Sachen zu machen, Projekte umzusetzen, die weitergehen, also wo das fortsetzen, was wir letztes Jahr gemacht haben, auf eine andere Art und vor allem auch Sachen zu machen, die wir nicht können, weil Bern hat ja Sparmassnahmen schon seit ein paar Jahren. Und so kann zum Beispiel Stadtgrün Bern keine finanziellen Anreize für Private geben, was andere stecken können. Und das ist jetzt etwas, wo wir am Andenken sind, ob man dort irgendwie in dieser Richtung etwas machen könnte, auch wieder zu einem Thema. Im Moment haben wir das Gefühl, das müsste ökologische Vernetzung sein.
Euer Aktionsjahr hat ja geheißen «Natur braucht Stadt». Wenn du jetzt zurückschaust auf das Jahr, hat es irgendetwas gegeben, wo du findest, das hat wirklich gefackt? Das war das Zugpferd von diesem Aktionsjahr.
Es hat ganz viel gehabt. Nein, wir haben sehr Freude gehabt. Es hat wirklich so gute Rückmeldungen bekommen. Und wir haben viele Erlebnisse gehabt, oder Begegnungen, die wirklich einfach Freude gemacht haben. Es war auch schön, das zu entwickeln, weil wir das auch mit so vielen Partnern zusammen machen konnten. Das ist einfach wahnsinnig spannend. Es war extrem schön. Es ist ja eigentlich ein bisschen verrückt, oder? Wegen Corona mussten wir es ein Jahr rausschieben. Und das hat auch Nachteile gehabt. Der Vorteil war, dass auch Zeit genug war, dass nachher Organisationen und Institutionen aufspringen konnten, die zuerst gesagt haben, ja, es wäre zwar cool, aber wir haben keine Zeit. Und plötzlich mit Corona hat man dann gesehen, fallen diese Sachen weg und dann könnte man dort vielleicht dann gleich. Und das hat wirklich einfach so eine gemeinsame Stosskraft gegeben.
Ja, und das Tolle ist, es hat auf eine Art, Corona hat ein bisschen einen Digitalisierungsschub gegeben in ganz vielen Bereichen. Und die haben einerseits Spaziergänge gemacht, wo man dann wirklich hat können im Internet zuerst einmal anschauen und schauen, wo man da durch will. Man hat sie theoretisch sogar auch dort drauf können machen. Also es hat eigentlich das Digitale und das Analoge verbunden und die Leute haben theoretisch noch allein spazieren können und haben nicht müssen in Gruppen gehen. Hat das Auswirkungen für euch? Ich finde, die Digitalisierung etwas, was ihr in Zukunft könnt als Medien vielleicht oder als Kanäle noch mehr nutzen?
Was so ein bisschen neu ist, das hängt aber nicht mit Corona zusammen, ist, dass wir einfach merken, dass sich die Medienwelt hat verändert hat. Und das merken wir an dem vor allem, dass die Tagesmedien in Bern einfach nicht mehr interessiert sind an unseren Themen, vor allem nicht, wenn sie von der Stadt kommen. Eigentlich in den letzten 2-3 Jahren ist fast keins mehr von unseren Themen aufgenommen worden oder nur einfach ganz sporadisch vereinzelt. Und das ist einfach hat für uns Auswirkungen und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit dem umgehen. Also wir müssen dort wirklich auf andere Kanäle setzen. Also da wird plötzlich Instagram und LinkedIn und Facebook und so und Twitter werden natürlich plötzlich viel wichtiger. Und das andere ist aber schon auch, dass wir jetzt haben gemerkt, das ist vor allem mit dem Projekt Biodiversitätsgarten, das ist so ein Teilprojekt gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen die Leute wertschätzen, die schon einen naturnahen Garten haben und haben dort so eine, nach bestimmten Kriterien eine Auszeichnung vorbereitet und haben ja wirklich sehr viele Anmeldungen gehabt. Und haben nachher mit diesen Leuten zusammen, die haben zusammengenommen im Herbst und haben nachher gefragt, was ist jetzt das, wie wir euch unterstützen können? Und hätten wir jetzt eigentlich nicht so erwartet, ist die Idee aufgekommen, dass man ein Forum macht, wo man direkt miteinander austauschen kann, ohne dass jetzt irgendwie ein Signal oder WhatsApp einfach nur ein Chat ist, sondern etwas, wo man bei verschiedenen, so wie Räumen innen, kann Themen austauschen. Und dann haben wir dann ein Forum entwickelt. Und das ist jetzt eigentlich etwas, wo am Anlaufen ist, wo ich das Gefühl habe, das hat jetzt ein Riesenpotenzial. Das ist so wirklich cool.
Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, was sind deine persönlichen Brennpunkte? Wo würdest du in der nächsten Zeit Akzent setzen, weil du auch denkst, das sind wichtige Themen im Zusammenhang mit Biodiversität in der Stadt?
Also auf der einen Seite ist das natürlich das, was wir den Auftrag haben. Unser Biodiversitätskonzept ist jetzt ausgelaufen, sind wir jetzt in Berichterstattung und wir werden ein Nachfolge-Biodiversitätskonzept machen. Und das ist ein riesiger Aushandlungsprozess. Mit dem ein bisschen in Zusammenhang steht auch die ganze Wohnungsrevision, die die Stadt Bern drin ist, die in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich ganz viel auch noch Ressourcen wird brauchen, wo es auch ein riesiger Aushandlungsprozess ist. Und er ist natürlich das, was im Moment einfach in der Zeit liegt. Das ist eigentlich unsere Herausforderung der nächsten Jahre. Das ist die ökologische Infrastruktur. Und das hängt natürlich auch wieder mit dem Biodiversitätskonzept, mit der Bauungsrevision, mit allem anderen, wie wir mit der Bevölkerung zusammenarbeiten können, wie man dort irgendwie auch mit der Verwaltung sich verständigen kann. Also, das ist ein Riesenthema, wo man auch für die Städte eigentlich noch nicht so eine Ahnung hat, was es wirklich braucht.
Ist denn du ein Potenzial, um sagen wir mal, ökologische Infrastruktur in den Städten zu bauen? Kann man Flächen umwidmen? Kann man halt vielleicht noch mehr Private dafür gewinnen, dass sie mit ihren Flächen etwas machen?
Wir haben dort sicher, wie das bei der ökologischen Infrastruktur so ist, haben wir einfach das Ziel, dass man Kerngebiete und Vernetzungsgebiete sichern und aufwerten kann. Und das werden vor allem die Gebiete entlang von der Aare sein und noch am Stadtrand oder so. Was aber dazu kommt, was im Siedlungsraum speziell ist, ist, dass es dort halt verteilt wie eine Grundversorgung an kleineren und mittelgrossen Drittstein-Biotopen braucht. Und das weiss man mittlerweile, dass die recht eine Bedeutung haben, wenn sie nicht zu weit auseinander sind und eben die ökologische Vernetzung funktioniert. Das ist sicher etwas, wo wir überzeugt sind, dass man dort auch mit so einem Projekt wie der Biodiversitätsgarten oder mit Sensibilisierung, mit Unterstützung, mit dem, dass jetzt so ganz viele Immobilienfirmen kommen und interessiert sind, weil die Nachfrage auch steigt von ihren Mieterinnen, dass wir dort wirklich einfach viel mehr naturnahe Lebensräume arbeiten können und damit wie die Grundversorgung gewährleisten können. Weil dort lenkt der öffentliche Raum längstens nicht aus.
Das war die letzte Folge von der ersten Staffel von «Die Natur und Stadt» und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke all meinen Apero-Gästen herzlich für ihre Zeit. Bitte schaut doch, liebe Hörerinnen und Hörer, in meinen Shownotes nach, wenn ihr wissen wollt, wer in welcher Folge sein Wissen beigetragen hat. Ich würde mich freuen,
wenn Sie auch bei der nächsten Staffel wieder zuhören. Es geht gerade im Dezember weiter.